Es ist jetzt 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Heute hören Sie den zweiten und abschließenden Teil des Märchens »Die neue Melusine« von Johann Wolfgang Goethe, gelesen von Hugo R. Bartels. Goethe hat sich zeitlebens mit dem Melusinenstoff beschäftigt und auch die Niederschrift seines Märchens erstreckte sich über einen langen Zeitraum, von 1797 bis 1812. Später hat Goethe es in den Altersroman »Wilhelm Meisters Wanderjahre« aufgenommen. Männliche Hauptfigur des Märchens ist ein Barbier, der unbekümmert in den Tag hineinlebt. Als er wieder einmal kein Geld hat, begegnet ihm eine schöne Frau, deren liebenswürdiges Gesicht mit einem kleinen Zug von Traurigkeit geschmückt ist. Er verliebt sich in sie und sie scheint bereit, seine Liebe zu erwidern, wenn er den sorgsamen Transport eines geheimnisvollen Kästchens übernehme. Der Barbier akzeptiert diese Bedingung, kann aber seiner lebhaften Neigung zu Wein und Geselligkeit nicht entsagen, zumal die Schöne ihm eine gut gefüllte Börse hinterlassen hat. Als er wenig später vollständig abgebrannt ist und sich reuevoll selbst beschuldigt, erscheint die Angebetete. Von seiner Glut hingerissen, gibt sie seinem Verlangen nach, ermahnt ihn aber fortan, das leichtfertige Leben zu meiden, aber er bricht erneut sein Versprechen und ein zweites Mal gelingt es ihm, die Gunst der Geliebten zurückzugewinnen. Dann stellt sich heraus, dass sie ein Kind erwartet. Eines Nachts, als die Geliebte ihn aufgefordert hat, sie allein zu lassen und fortzureisen, macht er an dem geheimnisvollen Kästchen eine seltsame Entdeckung. Er erblickt in seinem Innern einen prachtvoll ausgestatteten Saal und darin die zwergenhafte Gestalt der Geliebten. Das erregt seine Neugier, die ihr wiederum nicht verborgen bleibt. Nochmals gelingt es dem Barbier, die Bedenken der Geliebten zu zerstreuen. Doch sie ermahnt ihn noch dringender, sich vor Wein und Zorn in Acht zu nehmen. Hören Sie nun Hugo R. Bartels mit dem Schluss des Märchens.
Ich versprach, was sie begehrte. Ich hätte zu und immer zu versprochen, doch sie wendete selbst das Gespräch und alles war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Aufenthaltes zu verändern. Die Stadt war groß, die Gesellschaft vielfach. Die Jahreszeit veranlasste manches Land- und Gartenfest. Bei allen solchen Freunden war meine Frau sehr gern gesehen, ja von Männern und Frauen lebhaft verlangt. Ein gutes, einschmeichelndes Betragen, mit einer gewissen Hoheit verknüpft, machte sie jedermann lieb und ehrenwert. Überdies spielte sie herrlich die Laute und sang dazu, und alle geselligen Nächte mussten durch ihr Talent gekrönt werden. Ich will nur gestehen, dass ich mir aus der Musik niemals viel habe machen können. Ja, sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Wirkung. Meine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Weise zu unterhalten. Dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschädigen, wo sie denn gewöhnlich eine Menge Bewunderer fand. Und nun, warum sollte ich es leugnen? Unsere letzte Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, war doch nicht vermögend gewesen, die Sache ganz bei mir abzutun. Vielmehr hatte sich meine Empfindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne dass ich es mir vollkommen bewusst gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmut los und mir entsprang daraus der allergrößte Nachteil. Wenn ich jetzt recht bedenke, so liebte ich nach jener unglücklichen Entdeckung meine Schönheit viel weniger und nun ward ich eifersüchtig auf sie, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends bei Tafel, wo wir schräg gegeneinander über in ziemlicher Entfernung saßen, befand ich mich sehr wohl mit meinen beiden Nachbarinnen, ein paar Frauenzimmern, die mir seit einiger Zeit reizend geschienen hatten. Unter Scherz und Liebesreden sparte man des Weines nicht, indessen von der anderen Seite ein paar Musikfreunde sich meiner Frau bemächtigt hatten und die Gesellschaft zu Gesängen, einzelnen und chormäßigen, aufzumuntern und anzuführen wussten. Darüber fiel ich in böse Laune. Die beiden Kunstliebhaber schienen zudringlich, der Gesang machte mich ärgerlich und als man gar von mir auch eine Solostrophe begehrte, so wurde ich wirklich aufgebracht, leerte den Becher und setzte ihn sehr unsanft nieder. Durch die Anmut meiner Nachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder milder gestimmt, aber es ist eine böse Sache um den Ärger, wenn er einmal auf dem Weg ist. Er kochte heimlich fort, obgleich alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiebigkeit stimmen. Im Gegenteil wurde ich nur noch tückischer, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller übrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwatzen sollte ich nicht mehr und die Töne taten mir in den Zähnen weh. War es nun ein Wunder, dass endlich der kleinste Funke die Mine zündete? Eben hatte die Sängerin ein Lied unter dem größten Beifall geendigt, als sie nach mir und wahrlich recht liebevoll herübersah. Leider drangen die Blicke nicht bei mir ein. Sie bemerkte, dass ich einen Becher Wein hinunterschlank und einen neu anfüllte. Mit dem rechten Zeigefinger winkte sie mir lieblich drohend: Bedenken Sie, dass es Wein ist, sagte sie nicht lauter, als dass ich es hören konnte. Wasser ist für Nixen, rief ich aus. Meine Damen, sagte sie zu meinen Nachbarinnen, kränzen Sie den Becher mit aller Anmut, dass er nicht zu oft leer werde. Sie werden sich doch nicht meistern lassen, zischelte mir die eine ins Ohr. Und was will der Zwerg, rief ich aus, mich heftig gebärdend, wodurch ich den Becher umstieß. Hier ist viel verschüttet, rief die Wunderschöne, tat einen Griff in die Seiten, als wolle sie die Aufmerksamkeit der Gesellschaft aus dieser Störung wieder auf sich heranziehen. Es gelang ihr wirklich umso mehr, als sie aufstand, aber nur, als wenn sie sich das Spiel bequemer machen wollte und zu präludieren fortfuhr. Als ich den roten Wein über das Tischtuch fließen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum ersten Mal sprach die Musik mich an. Die erste Strophe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich nochmals zusammenfühlen konnte. Bei der folgenden Strophe floss die Sozietät gleichsam auseinander, jeder fühlte sich einzeln abgesondert, niemand glaubte sich mir gegenwärtig. Aber was soll ich von der letzten Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet. Die Stimme der gekränkten Liebe, die von Unmut und Übermut Abschied nimmt. Stumm führte ich sie nach Hause und erwartete mir nichts Gutes. Doch kaum waren wir in unserem Zimmer angelangt, als sie sich höchst freundlich und anmutig, ja sogar schalkhaft erwies und mich zum glücklichsten aller Menschen machte. Des anderen Morgens sagte ich ganz getrost und liebevoll: Du hast so manchmal durch gute Gesellschaft aufgefordert gesungen, so zum Beispiel gestern Abend das rührende Abschiedslied. Singe nun auch einmal mir zuliebe ein hübsches, fröhliches Willkommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum ersten Mal kennenlernten. Das vermag ich nicht, mein Freund, versetzte sie mit Ernst. Das Lied von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muss. Denn ich kann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Versprechen und Schwur hat für uns beide die schlimmsten Folgen. Du verscherztest dein großes Glück und auch ich muss meinen liebsten Wünschen entsagen. Als ich nun hierauf in sie drang und bat, sie möchte sich näher erklären, versetzte sie: Das kann ich leider wohl, denn es ist doch um mein Bleiben bei dir getan. Vernimm also, was ich dir lieber bis in die spätesten Zeiten verborgen hätte. Die Gestalt, in der du mich im Kästchen erblicktest, ist mir wirklich angeboren und natürlich, denn ich bin aus dem Stamm des Königs Eckwald, des mächtigen Fürsten der Zwerge, von dem die wahrhafte Geschichte so vieles meldet. Unser Volk ist noch immer wie vor alters tätig und geschäftig und daher auch leicht zu regieren. Du musst dir aber nicht vorstellen, dass die Zwerge in ihren Arbeiten zurückgeblieben sind. Sonst waren Schwerte, die den Feind verfolgten, wenn man sie ihm nachwarf, unsichtbar und geheimnisvoll bindende Ketten, undurchdringliche Schilder und dergleichen ihre berühmtesten Arbeiten. Jetzt aber beschäftigen sie sich hauptsächlich mit Sachen der Bequemlichkeit und des Putzes und übertreffen darin alle anderen Völker der Erde. Du würdest erstaunen, wenn du unsere Werkstätten und Warenlager hindurchgehen solltest. Dies wäre nun alles gut, wenn nicht bei der ganzen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei der königlichen Familie, ein besonderer Umstand eintrete. Da sie einen Augenblick innehielt, ersuchte ich sie um fernere Eröffnung dieser wundersamen Geheimnisse, worin sie mir denn auch sogleich willfahrte. Es ist bekannt, sagte sie, dass Gott, sobald er die Welt erschaffen hatte, so dass alles Erdreich trocken war und das Gebirg mächtig und herrlich dastand, dass Gott, sage ich, sogleich vor allen Dingen die Zwerglein erschuf, damit auch vernünftige Wesen wären, welche seine Wunder im Innern der Erde auf Gängen und Klüften anstaunen und verehren könnten. Ferner ist bekannt, dass dieses kleine Geschlecht sich nochmals erhoben und sich die Herrschaft der Erde anzumaßen gedachte, weshalb denn Gott die Drachen erschaffen, um das Gezwerg ins Gebirg zurückzudringen. Weil aber die Drachen sich in den großen Höhlen und Spalten selbst einzunisten und dort zu wohnen pflegten, auch viele derselben Feuer spien und manch anderes Wüste begingen, so wurde dadurch den Zwerglein gar große Not und Kummer bereitet, dergestalt, dass sie nicht mehr wussten, wo aus noch ein, und sich daher zu Gott, dem Herrn, gar demütiglich und flehentlich wendeten, auch ihn im Gebet anriefen, er möchte doch dieses unsaubere Drachenvolk wieder vertilgen. Ob er nun aber gleich nach seiner Weisheit sein Geschöpf zu zerstören nicht beschließen mochte, so ging ihm doch der armen Zwerglein große Not dermaßen zu Herzen, dass er alsbald die Riesen erschuf, welche die Drachen bekämpften und wo nicht ausrotten, so doch wenigstens vermindern sollten. Als nun aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen fertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Mut und Dünkel, weswegen sie gar manches Frevele, besonders auch gegen die guten Zwerglein, verübten, welche denn abermals in ihrer Not sich zu dem Herrn wandten, der sodann aus seiner Machtgewalt die Ritter schuf, welche die Riesen und Drachen bekämpfen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöpfungswerk von dieser Seite beschlossen. Und es findet sich, dass nachher Riesen und Drachen sowie die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst du nun ersehen, mein Freund, dass wir von dem ältesten Geschlecht der Welt sind, welches uns zwar zur Ehre gereicht, doch aber auch großen Nachteil mit sich führt. Da nämlich auf der Welt nichts ewig bestehen kann, sondern alles, was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muss, so sind auch wir in dem Falle, dass wir seit Erschaffung der Welt immer abnehmen und kleiner werden, vor allen anderen aber die königliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schicksal am ersten unterworfen ist. Deshalb haben unsere weisen Meister schon vor vielen Jahren den Ausweg erdacht, dass von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus dem königlichen Hause heraus ins Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Ritter zu vermählen, damit das Zwergengeschlecht wieder aufgefrischt und von gänzlichem Verfall gerettet sei. Indessen meine Schöne diese Worte ganz treuherzig vorbrachte, sah ich sie bedenklich an, weil es schien, als ob sie Lust habe, mir etwas aufzubinden. Was ihre niedliche Herkunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweifel. Aber dass sie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Misstrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als dass ich hätte glauben sollen, meine Vorfahren seien von Gott unmittelbar erschaffen worden. Ich verbarg Verwunderung und Zweifel und fragte sie freundlich: »Aber sage mir, mein liebes Kind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Gestalt? Denn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an prächtiger Bildung vergleichen können.« »Das sollst du erfahren«, versetzte meine Schöne. »Es ist von jeher im Rat der Zwergenkönige hergebracht, dass man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen Schritte in Acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig finde. Man hätte vielleicht noch lange gezaudert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborener Bruder so klein ausgefallen wäre, dass ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben und man nicht weiß, wo er hingekommen ist. Bei diesem in den Jahrbüchern des Zwergenreichs ganz unerhörten Falle versammelte man die Weisen und kurz und gut der Entschluss ward gefasst, mich auf die Freite zu schicken.« »Der Entschluss«, rief ich aus, »das ist wohl alles schön und gut. Man kann sich entschließen, man kann etwas beschließen. Aber einem Zwerglein diese Göttergestalt zu geben, wir haben eure Weisen dies zustande gebracht.« »Es war auch schon«, sagte sie, »von unseren Ahnherren vorgesehen. In dem königlichen Schatz lag ein ungeheurer goldener Fingerring. Ich spreche jetzt von ihm, wie er mir vorkam, da er mir als einem Kinde ehemals an seinem Orte gezeigt wurde. Denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe. Und nun ging man folgender Gestalt zu Werke. Man unterrichtete mich von allem, was bevorstehe, und belehrte mich, was ich zu tun und zu lassen habe. Ein köstlicher Palast nach dem Muster des liebsten Sommeraufenthaltes meiner Eltern wurde verfertigt. Er stand am Eingang einer großen Felskluft und verzierte aufs Beste. An dem bestimmten Tage zog der Hof dorthin und meine Eltern mit mir. Die Armee paradierte und 24 Priester trugen auf einer köstlichen Bahre, nicht ohne Beschwerlichkeit, den wundervollen Ring. Er ward an die Schwelle des Gebäudes gelegt, gleich innerhalb, wo man über sie hinübertritt. Manche Zeremonien wurden begangen und nach einem herzlichen Abschiede schritt ich zum Werke. Ich trat hinzu, legte die Hand an den Ring und fing sogleich merklich zu wachsen an. In wenig Augenblicken war ich zu meiner gegenwärtigen Größe gelangt, worauf ich den Ring sogleich an den Finger steckte. Nun, im Nu verschlossen sich Fenster, Türen und Tore, die Seitenflügel zogen sich ins Hauptgebäude zurück, statt des Palastes stand ein Kästchen neben mir, das ich sogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht ohne ein angenehmes Gefühl, so groß und so stark zu sein, zwar immer noch ein Zwerg gegen Bäume und Berge, gegen Ströme wie gegen Landstrecken, aber doch immer schon ein Riese gegen Gras und Kräuter, besonders aber gegen die Ameisen, mit denen wir Zwerge nicht immer in gutem Verhältnis stehen und deswegen oft von ihnen geplagt werden. Wie es mir auf meiner Waldfahrt erging, ehe ich dich fand, davon hätte ich viel zu erzählen. Genug, ich prüfte manchen, aber niemand als du schien mir wert, den Stamm des herrlichen Eckwald zu erneuern und zu verewigen. Bei allen diesen Erzählungen wackelte mir mitunter der Kopf, ohne dass ich ihn gerade geschüttelt hätte. Ich tat verschiedene Fragen, worauf ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betrübnis erfuhr, dass sie nach dem, was begegnet, notwendig zu ihren Eltern zurückkehren müsse. Sie hoffe zwar, wieder zu mir zu kommen, doch jetzt habe sie sich unvermeidlich zu stellen, weil sonst für sie so wie für mich alles verloren wäre. Die Beutel würden bald aufhören zu zahlen und was sonst noch alles daraus entstehen könnte. Da ich hörte, dass uns das Geld ausgehen durfte, fragte ich nicht weiter, was sonst noch geschehen möchte. Ich zuckte die Achseln, ich schwieg und sie schien mich zu verstehen. Wir packten zusammen und setzten uns in den Wagen, das Kästchen gegen uns über, dem ich aber noch nichts von einem Palast ansehen konnte. So ging es mehrere Stationen fort. Postgeld und Trinkgeld wurden aus den Täschchen rechts und links bequem und reichlich bezahlt, bis wir endlich in eine gebirgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schöne vorausging und ich auf ihr Geheiß mit dem Kästchen folgte. Sie führte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Quelle bald stürzte, bald ruhig laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Kästchen niedersetzen und sagte: »Lebe wohl, du findest den Weg gar leicht zurück. Gedenke mein, ich hoffe, dich wiederzusehen.« In diesem Augenblicke war es mir, als wenn ich sie nicht verlassen könnte. Sie hat gerade wie ihren schönen Tag und wenn ihr wollt, ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein, auf grüner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschränkt, vom Wasser umrauscht, welches Herz hätte da wohl fühllos bleiben können? Ich wollte sie bei der Hand fassen, sie umarmen, aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gefahr, wenn ich mich nicht sogleich entfernte. »Ist denn gar keine Möglichkeit«, rief ich aus, »dass ich bei dir bleibe, dass du mich bei dir behalten könntest?« Ich begleitete diese Worte mit so jämmerlichen Gebärden und Tönen, dass sie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir gestand, eine Fortdauer unserer Verbindung sei nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich? Meine Zudringlichkeit, die immer lebhafter ward, nötigte sie endlich, mit der Sprache herauszurücken und mir zu entdecken, dass, wenn ich mich entschlösse, mit ihr so klein zu werden, als ich sie schon gesehen, so könnte ich auch jetzt bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit übertreten. Dieser Vorschlag gefiel mir nicht ganz. Doch konnte ich mich einmal in diesem Augenblick nicht von ihr losreißen und ans Wunderbare, seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlüssen aufgelegt, schlug ich ein und sagte, sie möchte mit mir machen, was sie wolle. Sogleich musste ich den kleinen Finger meiner rechten Hand ausstrecken, sie stützte den ihren dagegen, zog mit der linken Hand den goldenen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger laufen. Kaum war dies geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger, der Ring zog sich zusammen und folterte mich entsetzlich. Ich tat einen gewaltigen Schrei und griff unwillkürlich um mich her nach meiner Schönen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen zumute gewesen, dafür wüsste ich keinen Ausdruck zu finden. Auch bleibt mir nichts übrig zu sagen, als dass ich mich sehr bald in kleiner Person neben meiner Schönen in einem Walde von Grashalmen befand. Die Freude des Wiedersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen Trennung übersteigt alle Begriffe. Ich fiel ihr um den Hals, sie erwiderte meine Liebkosung und das kleine Paar fühlte sich so glücklich als das große. Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem Hügel hinan, denn die Matte war für uns beinahe ein undurchdringlicher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöße und wie erstaunt war ich, dort eine große, geregelte Masse zu sehen, die ich doch bald für das Kästchen in dem Zustand, wie ich es hingesetzt hatte, wiedererkennen musste. »Gehe hin, mein Freund, und klopfe mit dem Ringe nur an. Du wirst Wunder sehen«, sagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Wunder. Zwei Seitenflügel bewegten sich hervor und zugleich fielen wie Schuppen und Späne verschiedene Teile herunter, da mir denn Türen, Fenster, Säulengänge und alles, was zu einem vollständigen Palast gehört, auf einmal zu Gesicht kam. Wer einen künstlichen Schreibtisch von Röntgen gesehen hat, wo mit einem Zug viele Federn und Ressort in Bewegung kommen, Pult und Schreibzeug, Brief und Geldfächer sich auf einmal oder kurz nacheinander entwickeln, der wird sich eine Vorstellung machen können, wie sich jener Palast entfaltete, in welchen mich meine süße Begleiterin nunmehr hineinzog. In dem Hauptsaal erkannte ich gleich den Kamin, den ich ehemals von oben gesehen, und den Sessel, worauf sie gesessen. Und als ich über mich blickte, glaubte ich wirklich noch etwas von dem Sprunge in der Kuppel zu bemerken, durch den ich hereingeschaut hatte. Ich verschone euch mit Beschreibung des Übrigen. Genug, alles war geräumig, köstlich und geschmackvoll. Kaum hatte ich mich von meiner Verwunderung erholt, als ich von fern eine militärische Musik vernahm. Meine schöne Hälfte sprang vor Freuden auf und verkündigte mir mit Entzücken die Ankunft ihres Herrn Vaters. Hier traten wir unter die Türe und schauten, wie aus einer ansehnlichen Felskluft ein glänzender Zug sich bewegte. Soldaten, Bediente, Hausoffizianten und ein glänzender Hofstaat folgten hintereinander. Endlich erblickte man ein goldenes Gedränge und in demselben den König selbst. Als der ganze Zug vor dem Palast aufgestellt war, trat der König mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine zärtliche Tochter eilte ihm entgegen, sie riss mich mit sich fort, wir warfen uns ihm zu Füßen, er hob mich sehr gnädig auf und als ich vor ihm zu stehen kam, bemerkte ich erst, dass ich freilich in dieser kleinen Welt die ansehnlichste Statur hatte. Wir gingen zusammen nach dem Palaste, da mich der König in Gegenwart seines ganzen Hofes mit einer wohlstudierten Rede, worin er seine Überraschung, uns hier zu finden, ausdrückte, zu bewillkommnen geruhte, mich als seinen Schwiegersohn anerkannte und die Trauungszeremonie auf morgen ansetzte. Wie schrecklich ward mir auf einmal zumute, als ich von Heirat reden hörte. Denn ich fürchtete mich bisher davor fast mehr als vor der Musik selbst, die mir doch sonst das Verhassteste auf Erden schien. Diejenigen, die Musik machen, pflegte ich zu sagen, stehen doch wenigstens in der Einbildung, untereinander einig zu sein und in Übereinstimmung zu wirken. Denn wenn sie lange genug gestimmt und uns die Ohren mit allerlei Misstönen zerrissen haben, so glauben sie steif und fest, die Sache sei nunmehr aufs Reine gebracht und ein Instrument passe genau zum anderen. Der Kapellmeister selbst ist in diesem glücklichen Wahn und nun geht es freudig los, unterdessen uns anderen immerfort die Ohren gellen. Bei dem Ehestand hingegen ist dies nicht einmal der Fall, denn ob er gleich nur ein Duett ist und man doch denken sollte, zwei Stimmen, ja, zwei Instrumente müssten einigermaßen übereingestimmt werden können, so trifft es doch selten zu, denn wenn der Mann einen Ton angibt, so nimmt ihn die Frau gleich höher und der Mann wieder höher, da geht es dann aus dem Kammer in den Chorton und immer so weiter hinauf, bis zuletzt die Blaseninstrumente selbst nicht folgen könnten. Und also, da mir die harmonische Musik zuwiderbleibt, so ist mir noch weniger zu verdenken, dass ich die disharmonische gar nicht leiden kann. Von allen Festlichkeiten, worunter der Tag hinging, mag und kann ich nicht erzählen, denn ich achtete gar wenig darauf. Das kostbare Essen, der köstliche Wein, nichts wollte mir schmecken. Ich sann und überlegte, was ich zu tun hätte. Doch da war nicht viel auszusinnen. Ich entschloss mich, als es Nacht wurde, kurz und gut auf und davon zu gehen, mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glücklich zu einer Steinritze, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Mein erstes Bemühen darauf war, den unglücklichen Ring vom Finger zu schaffen, welches jedoch mir keineswegs gelingen wollte. Vielmehr musste ich fühlen, dass er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gedachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von meinem Vorhaben abstand. Frühmorgens wach ich auf, denn meine kleine Person hatte sehr gut geschlafen. Und ich wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen anfing. Es fiel nämlich durch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Gruß in Menge herunter. Allein, wie entsetzte ich mich, als alles um mich hier lebendig ward und ein unendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Kaum wurden sie mich gewahr, als sie mich von allen Seiten angriffen und ob ich mich gleich wacker und mutig genug verteidigte, doch zuletzt auf solche Weise zudeckten, kneipten und peinigten, dass ich froh war, als ich mir zurufen hörte, ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich. Und gleich, worauf denn eine Ameise von ansehnlicher Statur sich mit Höflichkeit, ja mit Ehrfurcht näherte und sich sogar meiner Gunst empfahl. Ich vernahm, dass die Ameisen Alliierte meines Schwiegervaters geworden und dass er sie im gegenwärtigen Fall aufgerufen und verpflichtet, mich herbeizuschaffen. Nun war ich kleiner in den Händen von noch kleineren. Ich sah der Trauung entgegen und musste noch Gott danken, wenn mein Schwiegervater nicht zürnte, wenn meine Schöne nicht verdrießlich geworden. Lasst mich nun von allen Zeremonien schweigen. Genug. Wir waren verheiratet. So lustig und munter es jedoch bei uns herging, so fanden sich dessen ungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachdenken verleitet wird und mir begegnete, was mir noch niemals begegnet war. Was aber und wie, das sollt ihr vernehmen. Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Bedürfnissen völlig gemäß. Die Flaschen und Becher, einem kleinen Trinker, wohl proportioniert. Ja, wenn man will, verhältnismäßig besseres Maß als bei uns. Meinem kleinen Gaumen schmeckten die zarten Bissen vortrefflich. Ein Kuss von dem Mündchen meiner Gattin war gar zu reizend. Und ich leugne nicht, die Neuheit machte mir alle diese Verhältnisse höchst angenehm. Dabei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empfand in mir einen Maßstab voriger Größe, welches mich unruhig und unglücklich machte. Nun begriff ich zum ersten Mal, was die Philosophen unter ihren Idealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so gequält sein sollen. Ich hatte ein Ideal von mir selbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riese. Genug, die Frau, der Ring, die Zwergenfigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglücklich, dass ich auf meine Befreiung im Ernst zu denken begann. Weil ich überzeugt war, dass der ganze Zauber in dem Ring verborgen liege, so beschloss ich, ihn abzufeilen. Ich entwendete deshalb dem Hofjuwelier einige Feilen. Glücklicherweise war ich links und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich hielt mich tapfer an die Arbeit. Sie war nicht gering, denn das goldene Reifchen, so dünn es aussah, war in dem Verhältnis dichter geworden, als es sich aus seiner ersten Größe zusammengezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeobachtet an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall bald durchgefeilt war, vor die Türe zu treten. Das war mir geraten, denn auf einmal sprang der goldene Reif mit Gewalt vom Finger und meine Figur schoss mit solcher Heftigkeit in die Höhe, dass ich wirklich an den Himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Kuppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, ja, das ganze Sommergebäude durch meine frische Unbehilflichkeit zerstört haben würde. Da stand ich nun wieder, freilich um so vieles größer, allein, wie ich mir vorkam, auch um vieles dümmer und unbehilflicher. Und als ich mich aus meiner Betäubung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aufhob und den Fußpfad hinunter nach der Station trug, wo ich den gleich einspannen und fortfahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Versuch mit den Täschchen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen schien, fand ich ein Schlüsselchen. Es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersatz fand. Solange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens. Nachher wurde dieser verkauft, um mich auf dem Postwagen fortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich noch einmal füllen. Und so kam ich dann endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den Herd zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt kennenlernen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die zweite und letzte Folge des Märchens »Die neue Melusine« von Johann Wolfgang von Goethe. Es las Hugo R. Bartels. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten liest Gerd Westphal den Anfang der Novelle von Goethe. Mehr Lesungen und Hörbücher finden Sie in der ARD-Audiothek. Leicht zu bedienen, jederzeit verfügbar und kostenlos. Laden Sie die ARD-Audiothek auf Ihrem Handy oder Computer aus jedem App-Store herunter und klicken Sie dort die Rubrik Hörbuch an.
NDR Kultur. Play Jazz.
Ein Weltklasse-Pianist, der zu seinem 80. Geburtstag in einem Sonderkonzert im großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie mit inspirierenden musikalischen Partnern begeistern konnte. Ein Künstler, der 1944 in Leipzig geboren wurde und seit den 1990er Jahren auf Ibiza zu Hause ist. Joachim Kühn. Am 15. Mai 2024 auf der Bühne zu erleben, zunächst im Duo mit Michael Wolny und dann im Trio mit dem Bassisten Chris Jennings und dem Schlagzeuger Erik Schäfer. Ein großes Konzert auf den Tag genau 2 Monate nach Kühns rundem Geburtstag am 15. März. Wir widmen uns heute der 2. Konzerthälfte mit Kühns New Trio, das genau genommen gar nicht mehr so neu ist. 2015 kamen die 3 Musiker erstmals zusammen, 2016 erschien das gemeinsame Album Beauty and Truth, 2018 folgte Love and Peace. Stücke aus Kühns eigener Feder, Jazzklassiker und Popsongs, die auf unnachahmliche Weise durch Kühns künstlerischen Filter gehen. Jennings und Schäfer geben dem Altmeister in der Interaktion neue Impulse und fordern ihn gleichermaßen heraus. Zusammen suchen sie eine tiefe Ebene der Kommunikation und einen freiheitlichen Ausdruck. Keine ganz leichte Kost, aber am Ende ein lohnendes, ein beglückendes Erlebnis. Und jetzt die Musik aus dem Sonderkonzert der NDR Jazz Konzertreihe zu Ehren von Joachim Kühn, das erste Stück mit seinem New Trio. Dazu herzlich willkommen, sagt Sarah Seidel.